Frau Anne-Sophie Monrat, Sie haben, Monrat, ist das richtig ausgesprochen?
Monrad, ja, genau.
Sie haben das Buch Fashion Victim geschrieben.
Ja.
Wie war das? Also, wann kam der erste Gedanke, Sie schreiben darüber mal ein Buch?
Es war der Gedanke, irgendwie darüber was zu schreiben oder über dieses ganze Leben und die Industrie, hatte ich eigentlich schon relativ oft immer mal wieder. Und ich habe auch immer mal wieder was aufgeschrieben, und da sind ja auch viele Tagebuchszenen im Buch drin. Und der letztendliche Entschluss kam nach dem FAZ-Artikel, wo ich dann auch so viel Zuspruch bekam und die Leute waren interessiert und wollten mehr wissen. Wo ich dachte, okay, jetzt erzähle ich alles, jetzt lasse ich alles raus und habe das dann aufgeschrieben, zusammen mit Katrin Blum, die mir dabei ja geholfen hat. Es war absolut für mich auch eine Art Therapie und Selbstschutz, in dem ich das geschrieben habe, weil das natürlich auch alles wieder hochkam, die verschiedenen Szenen und Momente und Erlebnisse. Und für mich war das einfach nochmal eine Bestätigung, dass ich das so nicht mehr unterstützen möchte und das Business, und tat einfach wahnsinnig gut, das einfach einmal alles loszuwerden und in einem Buch zu haben und das Kapitel sozusagen damit erstmal so abzuschließen, wie ich so vorher gearbeitet habe, ja.
Also, was aber auch wichtig immer wieder war in Ihrem Buch, war ja auch immer wieder Ihr Bruder bzw. Ihre Familie. War das auch
Ja.
bei der Entscheidungsfindung, das Buch zu schreiben, enorm wichtig, oder?
Dass ich also von meiner Familie, dass ich das schreibe, oder
Ja, allgemein. Also Schreiben und auch
ja,
im, beim als beim Model-Business.
ja, also das natürlich, also die Familie war immer da, Unterstützung und Stützpunkt, und auch beim Schreiben haben die mir also immer wieder geholfen, und also wenn ich da irgendwie Rat brauche, sind sie auch immer noch. Also das ist schon eine sehr starke Bindung, habe ich da mit meinen Geschwistern und mit meinen Eltern zusammen. Und die Entscheidung, das Buch zu schreiben, haben die auch schon immer mal gesagt, schreib das mal alles auf und so. Und weil wir ja alle fremd in diese Welt reingegangen sind, in diese Modewelt, und keiner das von uns ahnen konnte, dass es so ist, wie es ist. Und das für uns dann irgendwann normal war, aber für Fremde eben überhaupt noch gar nicht. Wo sie dann auch meinten, ja, du musst das mal alles erzählen, wie es richtig ist, weil es ist immer sehr schwierig, fremden Leuten, wenn man sagt, oder ich habe dann gesagt, ja, ich bin irgendwie Model und ich fliege jetzt gleich nach Paris, dann kam immer eine große Augen, oh toll, so wunderschön, und dieses Ganze dahinter konnte ich ja nicht in 5 Minuten erzählen, und deswegen war das immer ganz gut, denn jetzt denke ich immer so, jetzt habe ich ein Buch, ich könnte das erst mal lesen und dann nochmal nachfragen, ja.
Also, wo ich das erste Mal so richtig, ich war so richtig sauer, das steht auch, glaube ich, in der Rezension drin. Das war, wo sie da alleine mit 15 in Mailand waren. Mailand, richtig?
Ja, nee, ich war da 17, aber
Oder
ja,
17 oder
Mailand, ja.
ja, Mailand, also oder 17 war es. Also, aber wenn man da 15-Jährige teilweise ja auch alleine nach
Ja.
Mailand lässt, ist das wirklich so gang und gäbe? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man
Ja.
Kinder im Endeffekt, es sind ja Kinder,
Ja, es
alleine
sind
in so
Kinder.
einer großen Stadt lässt.
Ja, doch, also das ist total normal, und das ist eben genau das, was es ja ist. Also Modeln ist eben Beruf, und ein Menschen müssen also richtig arbeiten, also so, und das sind einfach noch Kinder. Im Prinzip kann man sagen, es ist Kinderarbeit. Man wird da wirklich reingeworfen, und es wird einfach total ausgenutzt, dass so ein Kind, Teenager, da einen Traum hat, von irgendwie Model zu sein. Und man dann da einfach in eine Metropole reingeworfen wird und dann sich selbst zurechtfinden muss. Und meine Mitbewohnerin war 15 und kannte auch überhaupt kein Englisch oder gar nichts. Ich meine, in Italien ist es sowieso schwierig, dann da irgendwie rumzukommen. Aber damals war es ja auch noch mal das Thema, es gab überhaupt kein Smartphone, es gab überhaupt nicht dieses schnelle Internet, es gab nicht mal so richtig Skype, oder man hatte keinen Computer. Und das war, glaube ich, noch schlimmer. Jetzt hat man dieses Ganze, kann man schnell irgendwie eine WhatsApp oder irgendwie anrufen, aber das ist immer noch gängig, dass dann irgendwie ja unter 18-Jährige ins Ausland geschickt werden. Und das heißt jetzt ja, du bist ja selbstständig, du bist, du kannst das, du, wir sehen, dass du das kannst. Das wird dir dann ja auch gesagt. Also, dass man das ja einfach kann. Du kannst allein in der Stadt sein. Das musst du können, wenn du Großmodel werden willst. Und dann sagt man ja nicht nein, wenn man diesen Traum hat. Ja.
Ja, das ist ja dann auch, das sind ja auch so Model-WGs mehr oder weniger, die man da mehr genau. oder weniger gebracht wird. Wie ist es eigentlich so, das zu lesen, mir hat das einfach teilweise auch Angst gemacht. Also irgendwie, wenn ich jetzt eine kleine Tochter hätte in dem Alter, ich hätte Angst um meine Tochter.
Ja, also irgendwie, glaube ich, gab es meinen Eltern eigentlich fast eine Art von Schutz, wenn sie wissen, ich bin da nicht alleine, ich wohne jetzt mit irgendwie anderen, ja, jungen Frauen zusammen. Also in New York war es, glaube ich, am extremsten, wo ich da mit, obwohl Paris auch, wo ich da echt mit 9 anderen zusammen gewohnt habe in einer WG mit 2 Zimmern, in so Stockbetten. Und das ist wirklich so wie so ein Camp oder so ein Internat mäßig. Also ist manchmal war es also für mich total gut, weil ich, wenn du gute Mitbewohner hattest, kann es auch unglaublich viel Spaß machen, aber ist natürlich immer diese Konkurrenz da, und wenn man absolut müde ist und dann eine Fashion Week ist, dann bringt das überhaupt keinen Spaß, weil alle einfach nur noch gestresst sind und Termine haben und jeder kommt zu einer unterschiedlichen Uhrzeit in der Nacht irgendwann nach Hause und man bekommt keinen Schlaf, dann ist es total, total viel Stress, und deswegen habe ich mich dann auch irgendwann entschieden, dann eben ein Zimmer in New York zu suchen, weil ich auch, das größte Problem war, glaube ich, dann auch so für mich diese Konkurrenz, wenn man dann immer kämpft und irgendwie immer wieder diese Shows, man möchte was Gutes bekommen und dann bekommst du wieder nichts, und kommt die Mitbewohnerin reingelaufen und hat irgendwie was Tolles, und dann ist natürlich so, ja, warum ich denn jetzt nicht, und das ist schon schwierig, especially wenn man noch so jung ist, ja. Und es kann manchmal, war es gut, am Anfang ist es wahrscheinlich schon gut, weil es sich auch irgendwie stützt und alle sind neu. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Sinn der Agentur, dass sie sagen, dann sind sie nicht allein, dann haben die sich, dann müssen wir uns nicht so kümmern, oder? So, ja. das ist wahrscheinlich wirklich so. Aber für mich, am Anfang war es wirklich, würde ich schon sagen, gut, und man hat es dann auch gefreut, wenn man irgendwie zurück irgendwie in die Stadt kam und man wusste schon, man wohnt wieder mit der oder dem zusammen. Aber also nach einem Jahr, nachdem man das gemacht hat, dann kann man das auch nicht mehr, weil man da ja immer wieder die Neuen ankommen, und dann kommt immer wieder, sieht man ja in den neuen Models schon so diese Hoffnung und Blicke und Wünsche und Träume, die man auch vor einem Jahr hatte, und man weiß ganz genau, so läuft das alles gar nicht. Und es ist schon so eine Stufe weiter, und das ist dann sehr anstrengend, ja.
Also, aber Sie haben ja auch dadurch eine Freundin noch gewonnen, die Sissi, wenn mich nicht.
Ja, genau.
Die ja auch sehr wichtig für Sie geworden ist.
Ja. Also, das war total so ein, so ein Erlebnis, genau. Die habe ich auch in New York im Model-Apartment, die ja auch total, überhaupt mochte sie überhaupt erst gar nicht, weil ich einfach auch nur genervt war, und das Lustige ist ja, es beruht auf Gegenseitigkeit. Das sind aber wahrscheinlich die besten Freundschaften, die dann entstehen. Und wir haben uns wirklich, also sind bis heute noch total in Kontakt und sind so total befreundet, und haben, die ist bis jetzt immer noch in New York, die ist wirklich seitdem nicht mehr weg, also lebt seit 10 Jahren in New York, und verstehen uns wie immer gut und reden noch über die alten Zeiten und die alten Models, und wir waren dann auch die einzigen nach 2 Jahren, die noch überhaupt in New York oder Model Business waren von den 10 Models, also haben wir uns dann irgendwann gefragt, wo sind denn die ganzen anderen, mit denen wir zusammen gelebt haben? Ja, die eine ist da, die studiert dies, also die waren alle weg. Und dann hatten wir mit einmal auch so einen Moment so, ja, hätten wir das auch machen sollen? Hätten wir nicht auch einfach was studieren sollen? Aber dann hat es uns ja auch irgendwie stolz gemacht, dass wir jetzt noch die 20% vom Model-Apartment sind, die es geschafft haben, einfach da durchzuholen. Das ist noch so. Leben, ja.
Ja, das ist also schon sehr spannend gewesen. Also ich habe das, mich hat das auch gefreut, wo ich den Artikel da, also wie ich gerade das Kapitel von mit Sissi da gelesen habe, es hat mich auch gefreut, dass sie so miteinander auch teilweise hatten. Das hat mich dann wieder ein bisschen beruhigt. Aber es ist halt einfach, es gibt, wie sie auch immer wieder sagen, unwahrscheinlich viel Schatten bei dem ganzen Licht und bei dem ganzen Glamour. Das war ihnen auch, glaube ich, sehr wichtig, dass immer wieder darzustellen.
Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, weil es einfach eine konstante Gefahr ist, ne? Und keine Garantie da ist. War es mir auf jeden Fall wichtig, das darzustellen. Und klar, ich hatte auch gute Momente und schöne Momente und will das überhaupt nicht irgendwie, wie sagen jetzt irgendwie, alles scheiße so.
Nein.
Aber es ist einfach gefährlich und man wird einfach nicht aufgeklärt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass da einfach keine Aufklärung ist und man wirklich nicht weiß, dass man irgendwie keine Garantie so in dem Sinne hat und nicht weiß, dass man irgendwie das Model Apartment dann bezahlen muss oder es kommen einfach unendlich viele Dinge, die man einfach nicht erzählt bekommt. Und dann kommt noch dazu dieser ständige Figurdruck, der auch total absurd ist. Und dann wird man sozusagen krank und das wird als selbstverständlich erklärt. Also das sind Sachen, die gehen einfach nicht und dann muss sich auch was ändern.
Wie reagieren Sie eigentlich heute, wenn Sie zum Beispiel ein Maßband sehen? Also das muss ja doch schon, das muss sich doch irgendwo eingebrannt haben bei Ihnen, oder?
Ja, total. Also es ist so, dass ich ich sehe das oder wenn jemand sich so aus Quatsch misst oder so, denke ich mir so, boah, nee, das kann ich gar nicht sehen. das will ich gar nicht wissen. Ich habe eine Agentur jetzt und mit denen akzeptieren mich ja so, wie ich bin und ist auch alles gut. Aber natürlich müssen sie mich auch mal messen, um dass die Kunden einfach wissen, welche Größe ich habe. Ne? Also klar. Aber habe ich auch gesagt, ich gucke nicht hin, wenn ihr das macht. ich will das auch gar nicht wissen, weil diese Zahl wird mich einfach verrückt machen. Also es war ja immer, wenn ich nicht unter irgendwie 90 bin oder so, dann war meine Stimmung und Laune im Keller, weil ich wusste, jetzt muss ich wieder weniger essen oder mehr Sport machen oder beides zusammen. Und deswegen ist es für mich so, ich will diese Zahl gar nicht wissen. Ich bin froh, wenn ich mich gut in meinem Körper fühle und nicht von so einer Zahl verrückt machen lasse mehr.
Wie wichtig sind eigentlich solche Fotografen wie Christian Schuller in dem Business?
Schon wichtig. Also es ist, ich meine, die Fotografen wählen ja auch die Models aus, die sie fotografieren. Und damit ja auch irgendwie können sie jetzt sagen, okay, ich wehre mich jetzt gegen ganz, ganz dünne Models oder können sie schon oder auf der Agentur, wenn die irgendwie eine Machtposition haben, dann können sie eben auch der Agentur sagen, ich finde das nicht okay, dass jetzt die Models da, die krankhaft dünn sein müssen. Bei Schuller ist es ja auch so, dass er findet das ja auch gut, wenn es die Frauen gesund sind und unterstützt das auch. Also dann gibt es aber auch Fotografen, die genau das Gegenteil wollen. Und das ist dann natürlich ein Problem. Also wenn Fotografen sagen, das sieht nicht gut aus, die Hose muss zugehen und wir können das nicht verstecken. Solche Situationen habe ich auch gehabt. Dann ist es ein Riesenproblem. Es ist natürlich ein Problem des Business und das wird einfach nur unterstützt, die da mager waren.
Das ist doch eigentlich schlimm, also wenn man dann einfach immer nur dieser mager waren. Also gut, ich war früher auch. Also wenn ich mich heute im Spiegel angucke und denke mir so, boah, Markus, also diese Kilos zu viel.
Ja.
Also ja. Ich habe dann kurz so mit meiner Schwester gesagt, hat meine Schwester so vor 8, 9 Jahren, da sahst du fast so aus wie so ein männliches Model auf den Fotos drauf. Da ich dann so, weil mit 1,86 Meter Körpergröße und 62 Kilo hatte ich damals auf den Rippen, das war auch nicht gerade gesund.
Nee.
Und jetzt habe ich ein paar Kilo zu viel und irgendwie, ein paar Kilo weniger wäre mir lieber. Gibt es da eigentlich einen Tipp, was man machen kann?
Also, um abzunehmen.
Um abzunehmen, ja.
Vor allen Dingen muss man essen und das habe ich auch sehr, sehr schwer spät gelernt, dass man wirklich auch essen muss, um abzunehmen, um irgendwie seinen Stoffwechsel aktiv zu halten. Man muss nur das Richtige essen und vor allen Dingen sich auch bewegen. Aber das meiste ist wirklich die Ernährung. Mhm. Ne? Also dass man regelmäßig isst und ausgewogen ist. Aber niemals irgendwie auch viel zu wenig und so Crash-Diäten, das kann ich absolut nicht empfehlen.
Also regelmäßig essen, dreimal am Tag, das ist schon vom Vorteil.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte also in meinen krassesten Diätzeiten, was aber viel zu wenig war, war es wirklich so fünfmal am Tag essen. Da habe ich eigentlich wirklich nur vorbereitet Essen gemacht, aber da war mein Energielevel immer noch zu wenig. Also es muss dann schon mehr sein. Aber ja, viel Gemüse und ja.
Gott, ich hoffe, dass ich das vielleicht mal ein bisschen. ne? Wie verändern sich eigentlich so die Gefühle, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt Models bei auf den Fashion Weeks da beobachten, das machen Sie ja vielleicht auch noch, haben sich da die Gefühle verändert oder wenn Sie das sehen oder wie ist es für Sie?
Ja, lustigerweise fällt jetzt ja gerade die Saison aus. Und das beruhigt mich eigentlich so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob ich schon dafür bereit wäre, das jetzt alles zu sehen, so, wo ich nicht jetzt auch nicht so dabei bin. Aber es ist schon für mich, ich finde das faszinierend, dass ich das selbst alles gemacht habe. Aber ich denke mir auch immer noch so, warum kann ich das nicht auch noch jetzt machen? Also ich bin ja auch da in dem Kampf gegen den Ganzen. Und ich finde das auch, ja, was mich mir schon traurig macht, ist, wenn ich eben diese jungen Frauen sehe, die wirklich da mit ihren da abgemagert und da über den Laufsteg laufen und ich sehe genau, wie die sich fühlen. Also das ist für mich immer noch so, denke ich mir so, Mann, tut mir leid, jetzt, warum? Also es ist so, das finde ich traurig und tut mir weh, so.
Was mich eigentlich, also wenn ich an Models denke, dann also mir fehlt einfach, also eine schöne Frau ist für mich eine Frau, die so einen Glanz in den Augen hat, so ein Lachen oder so. Aber irgendwie Models, wenn ich die auf dem Laufsteg sehe, wenn ich gezwungen wurde von meinen Ex-Freundinnen, komm, guck mal, James, ein Ex-Topmodel für mich an, mit mir an. Und da war aber auch kein Lachen oder sonst irgendwas teilweise auf der Bühne. Das finde ich einfach unattraktiv. Fühlt man sich, ist alles so verbissen, kommt das rüber. Ist es auch so? Wenn man auf dem Laufsteg
Ja, also
ist?
verbissen jetzt nicht so, aber ich glaube, es ist einfach dieses zu viel Ausstrahlung nimmt wahrscheinlich dem Kleid des Designers die steht die Show, ne? Also das ist so, man ist wirklich ein Kleiderbügel und wenn du irgendwie, ich habe das so oft gehabt, dass ich irgendwie zu frisch aussah und dann sieht zu frisch aus. So. Also am besten ist es wirklich, ja, oder wenn ich in Urlaub gefahren bin, so, dann hieß es, ne, also nicht zu viel Bräune, weil jetzt wird sowieso Herbst-Winter danach geshootet oder so. Und dann siehst du zu frisch aus und das geht dann nicht. Und für mich war das dann auch ganz lange wirklich, wenn Leute zu mir gesagt haben, irgendwie, wenn ich ein bisschen zugenommen, ein bisschen mehr Farbe im Gesicht hatte und die Leute gesagt haben, oh, du siehst irgendwie besser aus, du siehst so frisch und gesund aus, war das für mich immer negativ, weil ich dachte so, weil ich wusste, sobald ich irgendwie Augenringe habe und eher so einen toten Blick irgendwie habe, bekam ich von der Agentur und von der Branche Komplimente. Und
Bah.
das ist total ja widerlich so, aber ja, so war das, ne?
Nein, also ich finde einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel so teilweise Fotos gesehen habe von ihrem Geburtstag oder von Fuerteventura oder so, da waren richtige Strahlen auf den Gesichtern. Entschuldigung, ich war so ein bisschen bei ihren Social Media, bei Instagram habe ich ein
Nee,
bisschen
ist ja
geguckt,
richtig. Ja.
weil ich wollte einfach mal wissen, wie sieht sie eigentlich momentan aus und was macht
Ja.
sie so.
Ja.
Und das fand ich einfach wesentlich attraktiver, wie manche Fotos,
Ja.
zum Beispiel mit
Ja.
ihrer Oma, die ich
Ja.
da in dem Buch gesehen habe.
Ja. Ja, also das wird mir jetzt auch gesagt, so, ne? Also dass ich jetzt auch irgendwie viel besser aussehe und so irgendwie auch erholter bin oder irgendwie so. Und also das muss ich jetzt auch erstmal so lernen. Okay, die Leute meinen das ja wirklich nicht nett und das ist ein Kompliment. Aber ich merke es ja auch selber. Ich habe viel mehr Energie und mir geht es ja auch besser und ich ja, also ich freue mich natürlich auch darüber, dass das,
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch erfrischend, wo ich dann so dieses Video da mit wo sie Paris Hilton da, diese Doku da gucken und da am Lachen, da im Hintergrund am Grinsen und am Lachen sind, da habe ich gedacht, okay, alles klar, der geht's gut.
Das ist übrigens aber auch eine sehr ernste Dokumentation. Die ist gut, also die ist echt erschreckend. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben.
Ich habe sie nur nicht gesehen, aber also ja. Bin dadurch nur durch Zufall bei Ihnen drüber gestolpert, weil normalerweise ist es nicht meine Welt.
Ja, nee, überhaupt nicht. Ich fand die auch überhaupt nicht, aber ich habe gehört, man sollte sie sehen und sie ist sehr sehr traurig auch alles. Aber das war so eine lustige Szene. Und das ist auch was ich jetzt merke, dass ich wirklich wieder richtig lachen kann, wie lange ich nicht mehr lachen konnte. Also das ist echt erschreckend, dass das alles irgendwie so, ich konnte zwar immer mal wieder so ein bisschen lachen, aber so richtig lachen, so wie früher, merkt einfach, das kann ich jetzt wieder. Und das ist natürlich total schön.
Ja, ich finde das auch schöner, wenn Sie jetzt hier am Telefon ein bisschen lachen und ein bisschen grinsen oder sonst irgendwas. Macht mir wesentlich mehr Spaß und mehr Freude. Das ist ja auch einfach der Punkt, weswegen wahrscheinlich auch Wolfgang Job auch gesagt hat, Haute Couture hat einfach andere Gesetze.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch eins der Gesetze, dass man nicht so lebendig, nicht so frisch aussehen darf und nicht so kräftig auch proper aussehen darf, obwohl ja eigentlich die Leute, die das kaufen sollen, sich ja auch besser fühlen sollen durch die Klamotten.
Ja, es ist, also Haute Couture ist ja im Prinzip eigentlich so vom Designer die Schneiderkunst, wo die eben zeigen können, was sie alles können, und ich weiß nicht, das ist ursprünglich so. Jetzt sind es natürlich aber auch ganz viele Roben und irgendwie Gala-Kleider, die dann auch wirklich sich nur sehr, sehr reiche Menschen leisten können oder eben für irgendwelche Celebrities, für welchen Galas ausgeliehen werden oder speziell geschneidert werden. Und ich hatte mal so ein Erlebnis, wo ich eben ich habe ja viel für Jean-Paul Gaultier gearbeitet, mit ihm zusammen, und war dann bei ihm im Atelier und bin dann irgendwie durchs Haus gelaufen. Mit einmal stand ich vor so ganz vielen Puppen, Corsagen, also eben diese Formen, wenn man das angeschneidert bekommt, also wirklich so Figuren. Und das waren alle Größen. Also da waren wirklich, und dann standen überall Namen drauf für die Celebrities, die das Kleid, was auf dem Laufsteg ist, genauso angepasst bekommen, eben für deren Größe und deren Form. Und die waren eben alle nachgebaut. Also da waren wirklich welche mit riesen Brüsten und Po und Taille und alles. Wo ich so dachte, das ist so krass, weil keiner von diesen Figuren ist wie so ein Runway-Model. Und da habe ich mir so auch gedacht, darum zeigen die nicht gleich eine richtige Frau, die dieses Kleid tragen, auf dem Laufsteg, wenn die Kunden genau so eine Figur haben und auch viel, viel älter sind. Ich meine, keine 17-Jährige kann sich irgendwie ein 100.000 Euro Couture-Kleid leisten. Und das ist wirklich so teuer. Also es ist richtig teuer, diese Couture-Kleider. Aber das ist, wo ich so dachte, okay, warum müssen wir denn so dünn sein, um das denen irgendwie, vielleicht auch um dem Kunden keine Konkurrenz zu sein? Ich weiß es nicht. Also
ich habe keine Ahnung, warum.
Kein, sehr, sehr schwierig, aber also ich meine, abgesehen davon, dass Gaultier eigentlich das immer sehr, sehr gezeigt hat, Brust und Po und den weiblichen Körper. Aber das ist auch eine Ausnahme. Also bei sehr, sehr vielen anderen ist es nicht der Fall. Ja.
Dann gibt es auch nochmal dieses Thema, dass man mit dem Körper mehr oder weniger auch bezahlt. Zum Beispiel bei den Promotern. Wie oft kommt das eigentlich vor, dass es solche falschen 50er bei den Promotern gibt?
Schon häufig. Also es ist schon sehr, leider sehr häufig. Da habe ich auch wirklich extrem viel Glück gehabt. Also es ist schon häufig, dass sich da Models dann irgendwie bei den einmieten und dann zack, sind sie irgendwie auf irgendeiner Reise und finden dann den nächsten Typen oder so. Also es ist schon häufig, dass das falsch ausgenutzt wird, und ich glaube, es ist jetzt auch ehrlich gesagt noch verstärkt geworden in den letzten Jahren. Da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und das wird ja auch nicht gesagt. Also es wird ja auch nicht irgendwie gesagt, pass auf, da fragen dich Leute, ob du mit dir Party machen möchtest, lass das lieber oder geh nur mit denen und denen. Das wird ja auch nicht gesagt. Und
Nein.
ja, wenn man dann sehr, sehr naiv ist, dann sagt man sofort, oh toll, Party, ich darf hier sowieso noch keine Party machen, ich bin unter 21, gehe ich mit und ja.
Nee, sie haben sich ja auch beim ersten Mal Party machen in New York, haben sie sich auch nicht gefreut.
Ja, ja natürlich.
Das war ja ein richtiges Highlight. Das muss ja richtig, muss ja toll gewesen sein. Also
war auch wirklich toll. Also es war wirklich auch das so ein Kuchenmoment. Nee, es hat auch wirklich total viel Spaß gemacht und mit diesem Eric, der war, hat ja auch wirklich Glück gehabt. Ne? Also der war ja total, also war total so irgendwie ehrlich. Aber ich habe da auch viele kennengelernt, die denen bin ich sowas von aus dem Weg gegangen. Und die haben mich dann auch nicht mehr angeguckt, weil ich denen 10-mal ins Gesicht Nein geschrien habe, ich gehe nicht mit euch weg. Und dann haben die erst losgelassen und gesagt, okay, bei der haben wir keine Chance. Und die schreiben, wenn man denen die Handynummer von einem gibt, die schreiben mir jeden Abend, ob du irgendwie mit denen losgehen willst. Und das machen natürlich viele, denken, okay, ich kriege da vielleicht auch noch was zu essen. Umsonst, New York ist teuer, ich arbeite sowieso nicht und dann mit einmal bist du da jede Nacht und das ist natürlich nicht das Ziel des Ganzen. Ne?
Wie wichtig sind für das Model-Business solche Menschen wie Emperor Gutierrez?
Wer jetzt?
Emperor Gutierrez. Gutierrez? Gutierrez, das ist, wie heißt sie denn nochmal? Moment, stopp. Emperor, das ist Macht und Ohnmacht bei diesem Kapitel. Emperor, Harvey Weinstein.
Ach so, ja. Ich habe das gerade schon total.
Sorry.
Ja, schon wichtig, weil das ja mal eine war, wo es wirklich rauskam, dass da einfach auch totaler Missbrauch ganz einfach, ganz schnell passieren kann und dass man da so wenig Chance hat, wenn da wirklich irgendwie ein riesen weltberühmter Produzent oder was weiß ich da ist und der dich irgendwie einmal falsch anfasst und wie viel du da kämpfen musst, um dass da überhaupt mal etwas passiert. Es zeigt leider, wie klein man eigentlich dann doch in der ganzen Welt ist. Und trotzdem macht es natürlich auch Mut, dass man da, dass man eine Chance hat, man was sagen soll. Ne? Also das, weil sie hat ja so heftig gekämpft und ist dran geblieben. Und das sollte man auch und es sollte auch Mut geben für Mädchen und Frauen, denen sowas passiert ist, das nicht aufzugeben. Ich meine, es hat ja bei ihr ja wirklich echt Jahre gedauert, dass da was durchkam. Ja, deswegen ist es total wichtig, weil es einfach Mut gibt, da nicht aufzugeben.
Genauso wie diese Aktivisten und die Allianzen, die es ja mittlerweile auch gibt und deswegen ich die auch nochmal erwähne, weil es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch für das Model-Business an für sich.
Ja, total wichtig und jetzt ist gerade aktuell, das ist auch irgendwie verrückt, dass das jetzt gerade alles so kommt, hat so ein Instagram-Account, Shit Model Management nennen die sich, es sind vier Models, die anonym sind und die haben sich ursprünglich engagiert für, haben einfach nur so Posts gemacht, die sich irgendwie so ein bisschen lustig machen über das ganze Business und dann mit einmal jetzt eine Petition gestartet, wo es eben darum ging, die Sample Size etwas größer zu machen. Mhm. Und das geht gerade richtig, richtig, richtig ab. Und jetzt hat auch eine bekannte Stylistin auch sich geoutet und gesagt, so, ey, wir müssen jetzt die Größe größer machen. Das kann nicht sein, dass es ist sowieso den Models immer alles zu klein. Es kann nicht sein, dass man so eine kleine Größe haben muss. Und da passiert auf jeden Fall gerade was. Ist halt die Frage, wie weit das kann. Also ich hoffe natürlich, dass es dann wirklich auch geändert wird. Aber es ist auf jeden Fall gerade ein Riesenthema und da sind diese ganzen Allianzen natürlich auch hinter, dass sich da jetzt was ändert.
Ja, das ist ja auch einfach, ich glaube, das ist auch deswegen, weswegen ich auch das Interview, ich habe gesagt, ich mache das, will das Interview auch machen, einfach, ich möchte sie auch ein bisschen kennenlernen. Ich möchte auch ein bisschen Einblick in das Model-Business haben, aber ich möchte auch irgendwo vielleicht ein bisschen was, also ich möchte in die Kanäle kommen, dass es in die Kanäle kommt, wo die Jugendlichen heute sind. Und das ist nun mal Spotify, Deezer, iTunes und demnächst auch Amazon Music kommt demnächst auch online. Also dementsprechend da, wo die. Deswegen habe ich gesagt, ich will das unbedingt machen. Wie weit ist eigentlich, wie weit sind Sie noch von sich selbst entfernt?
Also, ist heute so, ne? Ja, also ich würde sagen, nicht so weit. Ich glaube, es war für mich mit dem Buch auch so eine Art, okay, jetzt bin ich hier, so bin ich jetzt und das möchte ich sein. Wieder zurück zu mir. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall noch auf dem Weg. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag aufwache und toll so, wow, so hier mein Körper, ich sehe die alten Bilder und ach, total egal, überhaupt nicht.
Nein, 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 das ist.
Also natürlich ist es, also ich habe so lange gemacht, aber auf jeden Fall schon viel näher an mir dran und ehrlicher zu mir selbst und selbstständiger, auf komische Art, obwohl ich es immer war, als vorher.
Was mir auch noch aufgefallen ist als letztes, das war auch das letzte Kapitel, das war der Brief an eine Unbekannte. Oder ein Unbekannten. Wie wichtig war es, das Ganze noch mal kurz mehr oder weniger zusammenzufassen in diesem Brief?
Gut, also es war eine Idee von Katrin, dass eben nochmal so, sie schreibt nochmal einen Brief. Und für mich war das so, okay, ich schreibe jetzt nochmal einen Brief. Und jetzt am Ende, also das, als wir das Buch schon fertig hatten, war der Brief für mich total gut und auch total wichtig. Also ich bei Lesungen lese ich ihn auch gerne, weil es einfach so viel sagt und viel für mich auch immer so kurz irgendwie so zusammenfasst für mich und mir auch hilft in dem Moment. Also es ist, also ich mag den sehr gerne im Buch. Also ich finde, das sagt nochmal alles ganz gut.
Wie wichtig war denn eigentlich, wenn wir jetzt gerade nochmal Katrin Blume erwähnen, wie wichtig war sie denn auch für die Entstehung des Buches und auch für sich selber?
Total wichtig und das ist auch total verrückt, wie das so entstanden ist, weil es einfach unsere Agentur Graf und Graf hat das irgendwie uns vermittelt und meinte direkt, das passt und es passte wirklich direkt. Ich meine, ich habe ja, sie kam zu mir nach Hause und wir haben geredet und so Kaffee getrunken und ich habe ihr wirklich ja auch alles erzählt. Das war wirklich so, okay, ich erzähle jetzt auch so alles und wir reden über alles und schreiben über alles. Es war aber direkt Vertrauen da und es passte einfach und es war total wichtig, weil ich ganz viele Sachen hätte ich überhaupt nicht irgendwie, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen oder hätte sie gar nicht nochmal erzählt, weil das alles für mich schon so selbstverständlich war, aber für sie war die Modebranche, Model-Business alles total neu und deswegen war sie da auch so interessiert und hatte Lust dazu. Es war schon sehr wichtig, dass ich sie hatte,
Also ich war einfach neugierig. Also, das, mich hat einfach das Ganze neugierig gemacht. Der Verlag hat dann gesagt gehabt, hier mal, Herr Eckert, wie sieht's aus? Und ich so, ja. Und dann habe ich das Buch in die Hand genommen und ich konnte es nicht mehr weglegen. Es ging nicht mehr. Also ich wollte immer mehr wissen, ich wollte immer mehr und ich wollte jedes Kapitel und ich musste manchmal Absätze zweimal lesen, weil ich es einfach nicht glauben wollte. Und das ist, ja, es war für mich richtig toll und ja.
Ah, freut mich. Ja, es ist immer so schwierig zu sagen, so, dass ich das irgendwie, oder wenn ich Leuten sage, viel Spaß beim Lesen oder so, dann denke ich immer so, ah, kann ich eigentlich nicht sagen, weil es jetzt nicht so viel Spaß macht, das zu lesen. Oder so, wenn das einem gefällt. Es ist natürlich schon ein Kompliment, dass es trotzdem gut ankommt, aber es ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig so.
Ja, Spaß machen tut es jetzt nicht, weil es ist eigentlich, es ist teilweise erschreckend, aber es ist, wie es ist. Überall da, wo Licht ist, ist auch irgendwo Schatten. Und das ist wirklich so und wird immer so bleiben. Ja, also, wie wichtig ist eigentlich noch Musik für Sie? In dem Buch kam immer wieder Musik vor, auch.
Ja, meine ganze Familie ist musikalisch. Ja, doch schon wirklich. Ich höre sehr, sehr viel Musik und auch wirklich alles Mögliche durcheinander und bin da total offen und interessiert. Also Musik ist schon sehr wichtig für mich. Ja.
Ja. Gut. Ja,